Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge Induktionstomographie. Riesenschritt für Medizin und Sicherheit. Wie die neue Technik funktioniert und was sie leisten kann. Mit Professor Dr. Andreas Sauer. Ein herzliches Hallo, hier sind wir wieder mit dem HRW-Podcast der Wissenschaft. Heute hört ihr bereits unsere 8. Folge und ich muss sagen, ich habe ein Thema im Gepäck, das mich wirklich begeistert. Denn wenn die Technik funktioniert, um die es hier heute geht, dann wird uns künftig bei einem Schlaganfall noch viel besser geholfen. Und am Flughafen oder beim Stadionbesuch wird es auch sicherer. Neugierig? Wir sprechen heute über Induktionstomographie. Zu Gast habe ich Herrn Professor Dr. Andreas Sauer. Er erzählt uns gleich, wie sein Team und er den Menschen künftig besser helfen wollen, beziehungsweise wie sie für mehr Sicherheit sorgen wollen. Jetzt sage ich aber erstmal freundlich, hallo Herr Professor Dr. Sauer, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Brinkmann.
Herr Sauer, bevor wir loslegen, erstmal die Frage, wollen wir Sie sagen oder du?
Von mir aus gerne du.
Okay, Andreas, ich bin der Olaf. Andreas, du arbeitest an der HRW am Institut Naturwissenschaften. Kannst du mir mal mit einfachen Worten und kurz erklären, was ist dein Lehrgebiet, was bringst du deinen Studierenden bei?
Ja, mein Lehrgebiet ist Mathematik und in der Regel unterrichte ich Ingenieure, die natürlich in ihrer Ausbildung Mathematik brauchen. Aber es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler oder Informatiker. Aber in der Regel sind es bei mir Ingenieure.
Mathe war in der Schule gar nicht meins. Bei dir war das anders, aber Professor stand jetzt doch bestimmt nicht auf deiner Berufswunschliste als Schüler, oder?
Das ist absolut richtig. Aber als junges Kind hat es mich sehr zur Wissenschaft hingezogen. Ich kann mich erinnern, dass ich schon mit 7 oder 8 Geologe werden wollte und dann später Astronom. Aha. Das verlor sich dann so ein bisschen in der Pubertät. Und kam dann eigentlich erst nach dem Abitur wieder so richtig zurück. Ich habe zum Beispiel keinen Mathematik-Leistungskurs gehabt und habe da auch keine fantastischen Noten in Mathematik abgeliefert, weil ich einfach auch andere Interessen hatte. Aber dann irgendwann hat's Klick gemacht und ich habe mich für Mathematik entschieden. Und dann allerdings recht bald, zu dem Berufswunsch Professor, recht bald im Studium hatte ich dann doch den Gedanken, Professor wäre schon wirklich eine coole Sache. Und naja, so ist es ja auch gekommen.
Du kennst unseren Podcast ja bereits ein bisschen und weißt, wir haben immer das Tool 3 Fragen an. Damit können unsere Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle dir jetzt diese 3 Fragen. Du antwortest einfach immer ganz schnell, was dir spontan einfällt, okay?
Okay.
Erste Frage. Was lief im Fernsehen, als du Kind warst?
Vicky.
Yay.
Vicky und die starken Männer. Ja.
Welche Art Menschen magst du am liebsten?
Ich würde sagen, ehrliche Menschen.
Aha. Dritte Frage. Wessen Job würdest du gerne mal für eine Woche übernehmen?
Ich wäre gern für eine Woche Bundeskanzler.
Okay.
Aber nur für eine Woche.
Andreas, lass uns durchstarten. Unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher schon gespannt, woran du arbeitest. Ich habe schon gesagt, es geht um Induktionstomographie. Laien wie ich können sich da jetzt nicht so viel vorstellen. Wir kennen das Röntgen, wir kennen das MRT, weil mal der Rücken gezwickt hat oder wir einen Unfall hatten. Wie funktioniert eure Technik? Kannst du das mal ganz, ganz einfach erklären, damit auch ich das verstehe?
Also wir erzeugen über Strom ein elektrisches Feld im Raum. Das heißt, überall in der Nähe von diesem Gerät, durch das Strom fließt, gibt es dann ein elektrisches Feld. Und wenn man in dieses elektrische Feld Gegenstände hält, die Strom leiten können, dann entstehen in diesen Gegenständen kleine Ströme. Und die wiederum kann man messen. Das ist nicht leicht, das ist sogar sehr schwer, handwerklich gesehen. Aber die kann man messen und aufgrund dieser Ströme kann man dann zurückschließen, um was für ein Objekt es sich handelt. Das ist so ganz grob die Funktionsweise erklärt. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen jetzt in dieses elektrische Feld hineinstellt oder hindurchfährt, um genauer zu sein, dann fließen in dem Körper tatsächlich Ströme, kleine, geringe Ströme, völlig ungefährliche natürlich. Und diese Ströme wiederum, die werden dann über Empfängerspulen wahrgenommen, daraus entsteht ein Signal und die Kunst ist eben, aus diesem Signal zurückzurechnen, wie der Körper aufgebaut ist, sprich wie die Leitfähigkeit von dem Körper an den unterschiedlichen Stellen ist.
Merkt man das? Merkt man diese Ströme oder merke ich davon gar nichts?
Davon merkt man nichts. Das sind ganz geringe Feldstärken, völlig unbemerkbar.
Und ihr entwickelt diese Technik ja im Projekt Indigo-M weiter. Indigo, das steht für Induktionstomographie, für Industrie, Gesundheitswesen und Objekterkennung. Und das M am Ende steht für Mathematics. Mathematik spielt eine große Rolle. Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin?
Ja, Indigo-M ist aktuell ein relativ umfangreich gefördertes Projekt, das wir betreiben. Ist sozusagen der Oberbegriff, ist aber ein Nachfolgeprojekt vom Projekt Indigo, das auch noch ohne Mathematiker ausgekommen ist sozusagen. Das Ziel ist, diese Technik vielleicht doch dann irgendwann zu einer richtigen Marktreife zu bringen. Es wird schon lange an dieser Technik, an diesem Prinzip geforscht, Jahrzehnte schon. Aber die Funktionsweise ist noch nicht so gut und so schnell, dass man das wirklich tauglich hat für den Massenbetrieb. Und wir versuchen, Schritte in diese Richtung zu unternehmen, indem wir die relativ schwierige Theorie, die dahinter steckt, versuchen, besser zu durchdringen oder einen Schritt vorwärts halt zu machen, um Geschwindigkeit zum Beispiel auch in die Sache hineinzubringen, dass also die Generierung des Bildes in akzeptabler Geschwindigkeit abläuft. Und dafür ist viel Mathematik nötig.
Mhm. Akzeptable Zeit, was ist da euer Ziel? Wenn ich jetzt weiß, beim MRT, je nachdem welches Körperteil es ist, kann das schon mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde dauern, bis ich da dann wieder raus bin. Ist das dann auch so der Rahmen, an dem ihr euch orientiert oder wo liegen wir da?
Nein, das könnten wir jetzt schon. Allerdings schaffen wir nicht die Auflösung, die das MRT schafft und vermutlich werden wir die auch nie schaffen. Das ist auch nicht das Ziel von dieser Art von Tomographie. Die ist viel gröber, sozusagen pixeliger, könnte man sagen. Mhm. Wir wollen, also unsere Messung läuft sowieso schon in Sekunden schneller ab, aber die Generierung des Bildes im Nachhinein braucht im Moment Minuten. Das ist so die Größenordnung, von der wir hier sprechen. Wenn man entsprechende Hardware nehmen würde, würde man das natürlich auch noch weiter beschleunigen können. Aber wir versuchen halt eben da einen grundsätzlichen Schritt zu finden in der Mathematik, in den Algorithmen, sodass das Bild vielleicht dann in wenigen Sekunden aufgebaut ist. Das wäre so das Ziel.
Genau, also jetzt hast du es schon angedeutet und vorhin hast du auch gesagt, die Signale müssen zurückgerechnet werden. Also welche Rolle spielt bei dem Ganzen jetzt die Mathematik?
Ja, das ist schwer in einem einzigen Satz zu sagen, muss man ehrlich zugeben. Die Signale, die gemessen werden von den Detektorspulen, das sind einfach nur irgendwelche Kurven, die optisch mit dem Körper selbst gar nichts zu tun haben. Mhm. Und man muss große, wirklich große Gleichungssysteme lösen, also rückwärts rechnen sozusagen, die verschiedenen Bildpunkte da bestimmen im Sinne von ihrer Leitfähigkeit. Das sind Tausende von solchen Punkten. Mhm. Und dann kann man sich über dieses Rückwärtsrechnen in großen linearen Gleichungssystemen ein Bild von diesem Körper verschaffen. Aber wenn man da die genaue Mechanik erklären würde, dann würde das richtig in die Elektrodynamik hineinführen, voll in die Physik. Und das lässt sich mit einem Wort so nicht sagen.
Wenn ihr jetzt eine Aufnahme einer Lunge beispielsweise gemacht habt oder macht, was sieht man denn da am Bildschirm? Farben oder was kann der Arzt dann erkennen?
Wenn man so eine Lunge untersuchen würde, dann würde sich so ein Klötzchenbild ergeben und die unterschiedlichen Leitfähigkeiten würden unterschiedlich eingefärbt. Als Beispiel ein Hohlraum mit Luft ist praktisch überhaupt nicht leitfähig. Der würde dann entsprechend in einer Farbe eingefärbt werden und eine hohe Leichtfähigkeit dann eben in einer entgegengesetzten Farbe, hell oder dunkel, wie man das möchte.
Und ich habe es ja schon gesagt, wir haben das Röntgen, wir haben MRT, wir haben Ultraschall, um quasi in den Körper reingucken zu können. Warum braucht es denn noch eine Technik? Was kann die besser als die anderen? Was sind die Vorteile?
Die Vorteile sind, dass es vollkommen berührungslos ist, dass die Messung innerhalb von Sekunden abläuft. Wir hatten ja gerade schon MRT erwähnt, das dauert ja oft 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis eine MRT-Messung überhaupt fertig ist. Da ist das Bild noch nicht generiert, sondern da geht es erstmal um die Messung. Das würde bei MIT innerhalb von Sekunden stattfinden und man könnte zum Beispiel auch vollkommen bekleidet bleiben. Man braucht keine spezielle Umgebung wie beim MRT, wo ja riesige Magnetfelder wirken. Es ist zum Beispiel völlig ungefährlich, wenn da Metallgegenstände in der Nähe sind. Mhm. Und vielleicht, was der größte Vorteil letztlich ist, der Aufbau an sich, die Maschine an sich ist unheimlich kostengünstig. Man braucht nicht viel Technik dafür. Ganz im Gegensatz zu MRT, wo ja Riesenbeträge im Raum stehen, um solche Geräte anzuschaffen und auch zu betreiben, zu warten. Das wäre hier ganz sicherlich nicht der Fall. Die wären ungleich viel billiger, solche Magnetinduktionstomographen.
Wie genau sieht denn das Gerät aus oder wie wird es aussehen, wenn es fertig ist? Also wenn ich jetzt in das Behandlungszimmer reinkomme, was steht da, was erwartet mich?
Ja, zurzeit ist es eine Wand, könnte man sagen, auf der senkrecht Leiterbahnen aufgebracht sind und in denen fließt der Strom. Die erzeugen das elektrische Feld und dann gibt es noch so ein paar kleine, ja, nicht kreisförmig, aber so in etwa Detektorspulen, die aufgehängt sind oder aufgestellt und das war's auch schon. Also mehr ist da nicht zu sehen.
Ihr wollt zum Beispiel Schlaganfallpatienten schon im Krankenwagen besser helfen. Wie? Was ist da euer Plan?
Gut, das sind alles natürlich Ideen, die wir jetzt noch nicht konkret umsetzen. Beim Schlaganfall würde sicherlich nicht die Wand mitgenommen werden im Krankenwagen, sondern dann müsste das ganze Gerät kleiner dimensioniert sein. Aber das ist die Idee, festzustellen, insbesondere um welche Art von Schlaganfall es sich handelt. Ich bin da kein Fachmann, aber es gibt da zwei grundsätzlich verschiedene Arten. Einer mit Blutungen und einer sozusagen gegenteilig ohne Blutung. Und das würde dann festgestellt werden können, so ist der Plan, ohne dass man genaue, scharfe Details sieht, aber man würde das Prinzip erkennen, um was für eine Art Schlaganfall es sich handelt.
Auch im Bereich Sicherheit wäre das Ganze ein Thema. Ich denke an die nächste Mallorca-Reise oder den Stadionbesuch. Was könnte die Technik da leisten, was es bisher noch nicht gibt?
Nun, Körperscanner am Flughafen gibt es ja schon. Das kennt jeder, der fliegt. Aber diese Scanner können nur die Oberfläche detektieren. Das heißt, sie können sehr gut feststellen, ob jemand Metallgegenstände zum Beispiel irgendwo am Körper direkt trägt. Das funktioniert wunderbar. Aber diese Scanner können nicht ins Körperinnere gucken. Das heißt, wenn jemand etwas verschluckt hat, was auch immer, dann wird ein aktueller Körperscanner am Flughafen das nicht feststellen können. Und da erhoffen wir uns, dass unsere Technik das ablösen kann oder ergänzen kann. Und das ist das Ziel.
Stichwort Geld. Forschung kostet. Wie finanziert sich denn euer Forschungsprojekt?
Dieses Forschungsprojekt aktuell jetzt ist gefördert vom Land. Das Programm heißt FFHAW, also Forschung, Fokus Forschung, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wenn man das ganz komplett ausspricht. Das ist ein Programm, wo man vor kurzem halt einen Antrag stellen konnte. Das haben wir gemacht und haben den Zuschlag gekriegt und werden da gefördert, bekommen, so roundabout kann man sagen, für 2 Jahre 1,5 Mitarbeiter finanziert.
Jetzt haben wir so viel über die Arbeit gesprochen, ich würde vorschlagen, wir spielen nochmal was. Hast du Lust?
Okay.
Darfst du aussuchen, ich habe ein Zitate-Quiz dabei und das Spiel Hast du schon mal. Was magst du machen, worauf hast du Lust?
Hast du schon mal.
Hast du schon mal.
Ja.
Hast du schon mal unter freiem Himmel geschlafen?
Ja.
Erzähl, wo und wann?
Also auf jeden Fall in den Urlauben in Spanien habe ich mal auf der Terrasse geschlafen, am Strand.
Herrlich, ja.
So war das.
Hast du dich schon mal verwählt und dann einfach aufgelegt?
Ja, als junger Mensch glaube ich schon. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, aber als Kind bestimmt.
Richtig, doch. Genau, ja. Hast du schon mal die Hauptrolle in einem Theaterstück gespielt?
Habe ich schon mal die Hauptrolle in einem Theaterstück? Also ich habe auf jeden Fall schon Theaterstücke gespielt, sogar relativ häufig. Ich war mal einige Jahre in einer Laienspielgruppe oder Amateurtheatertruppe und da habe ich auch größere Rollen gespielt. Aber dass ich jetzt wirklich mal die ausdrückliche Hauptrolle gespielt habe, könnte ich nicht sagen, nein.
Okay, ja schön. Andreas, jetzt möchte ich gerne noch wissen, wie es ist, an der HRW zu arbeiten. Ich nenne dir ein paar Sätze und du bringst sie zu Ende, ja? Lehren an der HRW ist?
Schön. Schön wie überhaupt Lehren an einer Hochschule. Das betrifft nicht nur speziell die HRW. Ich finde einfach, dass es der beste Job, den es gibt und der passt am besten zu mir und ja.
Das mag ich persönlich an der HRW besonders.
Sie ist jung, offen, dynamisch. Ich habe da schon auch andere Hochschulen erlebt. Ich will da gar nicht kritisieren oder so, aber die waren deutlich festgefahrener, konservativer. Das ist schon ein relativ junges Kollegium, was wir da haben oder überhaupt viele junge Mitarbeiter, vergleichsweise jedenfalls. Und da passiert richtig was. Ambitioniert, würde ich sagen.
Andreas, wir sind am Ende. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir von deiner Arbeit erzählt hast.
Ja, gerne.
In der nächsten Folge geht's gleich weiter mit einer spannenden Frage. Dann habe ich Professor Dr. Christoph Kesselmanns aus dem HRW-Institut Maschinenbau zu Gast. Er erklärt uns, was ein Sportwagen und eine Sauerkraut-Abfüllanlage gemeinsam haben. Da bin ich gespannt. Arbeiten wie diese vorzustellen, ist auch eines der Ziele des HRW-Fördervereins. Und genau deshalb unterstützt er auch unsere Podcast-Produktion. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich habe aber noch eine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein bisschen. Helft uns noch bekannter zu werden. Teilt die neue Folge einfach mit Kommilitonen, Kollegen, Freunden oder der Familie. Also alle, die sich für spannende Forschung interessieren. Da freuen wir uns sehr darüber und sagen ganz, ganz lieben Dank. Jetzt bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Euer Olaf.